Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind.
Ladies and gentlemen, the 45th President of the United States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump.
Wenig bescheiden als bereits künftiger 47. US-Präsident ist Donald Trump beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee am Montag begrüßt worden. Er ist jetzt offiziell Präsidentschaftskandidat. Morgen, Donnerstag, hält er seine große Rede. Er hat sie nach dem Attentat auf seine Person umgeschrieben. Sie soll gemäßigter ausfallen, denn es ist eine Chance, das Land zusammenzubringen. So seine Worte, ein versöhnlicher Trump, Fragezeichen. Was folgt aus dem Attentat auf Donald Trump für den US-Wahlkampf? Wer hat die Deutungshoheit über politische Gewalt? Und was folgt daraus auch für uns in Europa? Das diskutieren wir jetzt hier live und das sind meine Gäste. Metin Hackverdi, Bundestagsabgeordneter aus Hamburg für die SPD, Mitglied der Parlamentariergruppe USA. Er ist gerade in Milwaukee, er beobachtet den Parteitag der Republikaner. Ebenso wie Doris Simon aus Milwaukee zugeschaltet, USA-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Und Julius van der Laar, Kampagnen- und Strategieberater, so etwa im Wahlkampf für den Demokraten und ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Auch er ist gerade in Milwaukee. Herzlich willkommen an Sie alle drei dort.
Moin.
Vielen Dank.
Ja, schönen guten Tag.
Da waren Sie alle drei. Und wir haben außerdem in der Runde Ralf Freund, Vizepräsident der Republicans Abroad Germany, einer der beiden Vereine in Deutschland, die den Republikanern nahestehen. Die Republicans Abroad Deutschland bezeichnen sich nicht als Trumpisten. Ralf Freund ist uns zugeschaltet aus Wiesbaden. Schön, dass auch Sie dabei sind.
Jetzt kann ich sogar hier von hier aus sagen, guten Abend.
Guten Abend. Frau Simon, die erste Frage geht an Sie. Letzten Samstag wurde auf Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung geschossen, wissen wir. Weil er genau in diesem Moment den Kopf bewegt hat, streifte ihn der Schuss nur am Ohr. Es war also knapp. Und direkt danach reckt ein blutverschmierter Trump die geballte Siegerfaust in die Luft und ruft Fight. Über ihm weht die amerikanische Flagge, ein Heldenbild. Und das Attentat wird als Wahlgeschenk für Trump gewertet. Ist seine Wiederwahl jetzt schon entschieden?
Seine Wiederwahl als Präsident, ich würde dem Bauch nach sagen, ja. Ich bin natürlich auch unter dem Eindruck, stehe unter dem Eindruck hier dieses Parteitags, der eine einzige Jubel- und Krönungsmesse ist. Eine Partei, die Trump sich untertan gemacht hat, nach seinem Vorbild geformt hat, die geschlossen hinter ihm steht. Es fühlt sich gerade so ein, vor allem wenn man auf der anderen Seite sieht, was bei den Demokraten los ist. Ein Präsident, der dringendst gebeten wird, von seiner gesamten Partei doch bitte in Würde zu gehen und der sich klammert, an sein Amt nicht gehen will. Gleichzeitig eindeutig Zeichen von, ja, einfach Alter zeigt und die Umfragen auch nicht wahrhaben will, in denen viele Amerikaner sagen, wir hätten gerne jemand anders und dann würden wir vielleicht auch alle wieder Demokraten wählen.
Herr Freund, wie sehen Sie das? Würden Sie auch sagen, die Karten sind gemischt und zwar für Donald Trump bereits jetzt?
Also keineswegs. Ich will zwei Dinge dazu bemerken. Das eine ist, habe damals einen Vortrag gehalten vor der Atlantikbrücke. Das war im Januar 2020 gewesen mit dem Thema, ist Trump noch zu stoppen? Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann kam Covid und dann hat er die Wahl dann auch verloren. Ja. Also erstmal das eine. Also wir hatten schon mal so Situationen, wo wir, glaube ich, dachten alle, es wird so kommen. Es kam ganz anders. Das zweite ist, es ist noch eine ganze Weile hin. Es ist im Augenblick, geht es weniger um Inhalte. Es geht mehr darum, wie alt der Präsident Biden ist, dass Trump angeschossen wurde, dass er vor Gericht war etc. Es geht gar nicht mehr um politische Inhalte. Also wenn man was erfahren möchte über Wirtschaft, über Finanzen, über Steuern, über Handel, man weiß nur, dass da viele Ziele ausgerufen werden. Wir werden später bestimmt noch darauf zu sprechen kommen. Aber über die Wege dahin wird nicht gesprochen. Ich hatte mir erhofft von diesem Nominierungsparteitag, dass wir mehr über Inhalte hören. Aber durch das Attentat natürlich werden diese Dinge völlig überzeichnet und wir sind noch nicht bei den Inhalten angekommen. Also da ist noch viel Bewegung drin, ist keineswegs abgemachte Sache.
Okay, Herr Hackverdi, Sie verfolgen den Parteitag der Republikaner, die sogenannte Krönungsmesse für Trump, wie es ja auch schon genannt wurde. Wie erleben Sie diese Krönung, die ja mit sehr viel mehr Pomp daherkommt, als wir das in Deutschland eigentlich bei Parteitagen gewöhnt sind?
Ja, natürlich ist das hier viel mehr Pomp. Das war es aber schon immer. Und mit so einem richtigen Parteientag der CDU oder der SPD können Sie das natürlich nicht vergleichen. Nein, das ist jetzt hier Personenkult, der hier gemacht wird. Und auf dieser Veranstaltung hier ist es eine einzige Jubelorgie. Und man ist sich auch ganz, ganz sicher, dass man gewinnt. Das Opening Statement von Tucker Carlson am Montag war: Wir haben gewonnen. Das würde man normalerweise in einer Kampagne, wenn es knapp 4 Monate noch bis zur Wahl sind, ja, dann das will kein Kampagnenmanager hören, dass man bereits gewonnen hat. Aber die sind hier siegessicher. Ich glaube das aber nicht. Also in 4 Monaten oder knapp 4 Monaten wird noch viel Wasser die Elbe, den Rhein und die Spree entlang fließen. Da kann sich noch so oft so viel drehen. Schauen wir mal.
Jetzt habe ich gerade nach dem Fluss gesucht, der da bei Ihnen in Milwaukee in der Nähe ist. Vielleicht kann Frau Simon sonst da helfen.
Nehmen wir den Potomac in Washington,
D.C. Ich überlege auch schon die ganze Zeit.
Ah, wunderbar. Sehen Sie, jetzt haben wir auch den Fluss sozusagen für die USA. Herr Hagwerth, ich bleibe noch mal kurz bei Ihnen. Auf was will die SPD gefasst sein, wenn sie jetzt Vertreter zu diesem Parteitag nach Milwaukee schickt?
Naja, also es ist nicht nur die SPD, ja. Das betrifft alle deutschen Parteien, es betrifft die deutsche Politik insgesamt und wenn man es global sieht, natürlich auch die europäische Politik insgesamt. Wir wollen beide Dinge. Wir wollen hier erstens sehen, wie die Lage ist in einem Teil, muss man ja sagen, der amerikanischen Gesellschaft, in einem Teil des konservativen Lagers. Und dieser Teil könnte eben es ins Weiße Haus schaffen im November. Und deshalb wollen wir einfach wissen, wie hier so die Stimmung ist. Gleichzeitig ist es hier ein weiterer Versuch und bei weitem nicht der einzige Versuch, zu netzwerken, in Kontakt zu treten oder Kontakte zu pflegen mit Menschen, mit Abgeordneten, mit Repräsentanten, mit Strippenziehern, die sich selber erhoffen, etwas zu sagen zu haben in einer potenziellen Trump-Administration und es vielleicht auch werden.
Also vorbereitet zu sein, wenn es Trump wird.
Natürlich ist das ist die Hauptaufgabe hier. Es ist ein bisschen schwierig, weil niemand weiß, weil das ja anders läuft unter Trump als anderswo. Also Daily Vance hat es ja auch erst ein paar Stunden vor seiner Nominierung erfahren, dass er Vizepräsidentkandidat wird. Also das ist ja auch ein Schaulaufen unter den Kandidierenden und die sich noch Hoffnung machen. Insofern muss man weit streuen, mit vielen sprechen und vielleicht bleibt auch der eine oder andere übrig, der es nachher ins Weiße Haus schaffen würde, im Falle eines Trump-Sieges. Und ich sage es nochmal ganz eindeutig, er ist noch nicht gewählt und es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass das nicht passiert.
Auf die Gründe kommen wir gleich nochmal, aber wir haben jetzt hier schon ein gemischtes Bild. Frau Simon war ja eher der Meinung, dass es Trump doch auf jeden Fall werden kann, weil unter dem Eindruck des Parteitags.
Auf jeden Fall, ich habe gesagt unter dem Eindruck des Parteitags. Aber
klar.
Das, was ich jetzt mehrfach gehört habe, dass es eben doch noch 4 Monate sind, das habe ich heute in anderen Sendungen auch unterstrichen, denn wir haben 2016 eine Überraschung überlebt und wir haben 2020 eine Überraschung erlebt, deswegen... Ich würde mich da nicht festlegen wollen.
Verstanden an dieser Stelle. Herr Fandela, Sie als politischer Kampagnenberater. Die Trumps Leute stilisieren ihn jetzt vom Täter oder Verurteilten, in puncto Schweigegeldzahlungen etwa, oder auch mehrfach Angeklagten, etwa für die Stürmung seiner Anhänger des Kapitols. Die stilisieren ihn jetzt vom Täter zum Opfer, zum Helden. Wird das erfolgreich sein?
Ich glaube, Donald Trump hat was geschafft, was bisher noch kein Kandidat geschafft hat. Er ist sowohl David als auch Goliath. Das ist eine Positionierung, die, glaube ich, in der Politik komplett neu ist. Nochmal, man darf nicht vergessen, was ist hier passiert. Die Bilder, die am Wochenende entstanden sind, ja, und natürlich auch um die Welt gegangen sind, aber vor allem in den Köpfen der Amerikaner drin sind, die haben einmal auf das grundsätzliche Wahlkampfnarrativ eingezahlt. Und das ist immer das Schlimmste oder auch das Beste, je nachdem, auf welcher Seite man steht, was einem in der Kampagne passieren kann. Diese Kampagne geht um einen Punkt und das ist Jugend und im Endeffekt Alter. Die zwei Elemente oder stark und schwach, je nachdem, wie man draufschauen will. Ich will auf keinen Fall das Argument machen, dass Donald Trump jugendlich ist, aber er ist auf jeden Fall stark. Und das genau hat dieser Anschlag und vor allem auch dieses Emporkommen, die Faust in der Luft, Fight, 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 einmal mehr unterstrichen. Insofern, das hat auf das Grundnarrativ eingezahlt. Alter Joe Biden, der in der Debatte untergegangen ist, der ein Fauxpas nach dem anderen eben auch bei dem NATO-Gipfel gemacht hat und dann natürlich eben Donald Trump, der sich nicht unterkriegen lässt und wo natürlich sogar noch, so erzählen es die Republikaner hier auf diesem Parteitag, eine Divine Intervention, insofern Gott hat höchstpersönlich die Hand auf Donald Trump schützend auf ihn gelegt und gestern haben auch einige hier auf dem Parteitag gesagt, Gott hat noch viel vor mit Donald Trump. Das ist im Endeffekt das, was aus diesem Parteitag rauskommt. Und ich glaube, da muss jetzt die Joe-Biden-Kampagne überlegen, wie kriegen wir das überhaupt wieder gedreht? Wie kommen wir in die Konversation wieder mit rein? Weil wenn sich erstmal ein Narrativ verfestigt in einem Wahlkampf, dann wird es schwer, den zu drehen. Lassen Sie mich noch eine Sache sagen. Joe Biden, obwohl es noch 3,5 Monate sind, dem läuft ein bisschen die Zeit davon. Natürlich gibt es im Wahlkampf immer wieder Aufhänger, wo man nochmal reinkrätschen kann. Der Parteitag der Demokraten Mitte, Ende August gehört natürlich dazu. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass nochmal eine Debatte stattfindet. Wenn ich Donald Trump wäre, würde ich nicht nochmal debattieren. Ich würde sagen, das würde ich dem Joe Biden nicht nochmal zumuten. Sondern,
wenn ich mich noch mal ganz kurz einschalten
ja,
darf.
Was würden, ganz kurz, Frau Simon, ich würde noch mal einmal gerne hören, was er raten würde. Genau, also Attentat, Wahlkampfgeschenk, das würden Sie auch auskosten, wenn Sie jetzt Trump tatsächlich beraten würden?
Natürlich, ich würde sagen, J.D. Vance geht in die Rolle der Attacke und Donald Trump stilisiert sich jetzt schon quasi als überparteilicher Präsident, der sagt, meine einzige Aufgabe ist es, dieses Land wieder zusammenzubringen. Nochmal, ich mache hier keinen Wahlkampf für Donald Trump, ich sage nur, was meine Empfehlung wäre, was die Botschaft betrifft. Donald Trump könnte jetzt genau sagen, Joe Biden ist gescheitert, der ist damals 2020 angetreten mit dem Ziel, Amerika zu vereinen. Er ist grandios gescheitert. Das Land ist gespaltener als je zuvor. Das ist zumindest eine Botschaft, die Trump absetzen könnte. Und ich bin der Einzige, der durch Stärke, durch Wohlstand, den ich bringe, dieses Land wieder einen kann.
Frau Simon, Sie
haben... Das ist ja die Botschaft, die Donald Trump bereits abgesetzt hat. Und zwar direkt am Tag nach dem Attentat hat er damit angefangen. Frage ist natürlich, wie lange er es durchhält. Aber ich wollte noch mal was sagen. Diese ganze Diskussion, die wir im Augenblick führen, und das geht auch ein auf den Punkt, den Ralf Freund gemacht hat, es geht ja nicht um Inhalte hierum. Das Attentat hat Bilder, ein ikonisches Bild einfach geschaffen, was irgendwann so sein wird wie das Bild, was wir alle vor Augen haben von Dallas, als JFK erschossen wurde. Und dieses Bild ist viel stärker im Augenblick und ich glaube, es wird auch viel stärker sein in den kommenden Monaten als alle Inhalte, egal um was es dann geht. So berechtigt es natürlich, wer über Inhalte zu reden und über das, was eben die Republikaner vorhaben. Und deswegen ist es eben auch so schwer für die Demokraten, dem entgegenzutreten,
naja,
mit einem Kandidaten, der keine Bilder prägt.
Also mit Verlaub, darf ich die...
Gehen Sie rein, ja.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es bisher keine inhaltliche Debatte gab zwischen den beiden Lagern. Und nunmehr nach diesem Attentat wird es nur noch personalisiert und nicht mehr inhaltlich geführt. Nein, es war doch auch in der Vergangenheit keine inhaltliche Debatte. Beide Lager haben gesagt, sie wollen eigentlich inhaltlich argumentieren über Inflation und Einwanderung. Und am Ende haben sie sich doch nur gegenseitig beschimpft oder sogar Hassbotschaften abgesetzt. Und das wird genauso weitergehen. Die Frage ist doch nicht, wer wird überzeugt von den Leuten, die sich jetzt festgelegt. Ich kenne niemanden, der sagt, ich wollte bisher nicht Trump wählen, aber jetzt wähle ich ihn oder umgekehrt. Es ist eine Mobilisierung der eigenen Leute. Und am Ende werden es wenige tausend Wählerinnen und Wählern in 5 oder 6 Bundesstaaten entscheiden. Und die sind vielleicht einige von denen beeindruckt von diesen Bildern. Aber ich kann Ihnen sagen, einige von denen sind auch beeindruckt, dass es J.D. Vance als Vizepräsident werden soll. Und zwar im negativen Sinne beeinflusst. Nein, es bleibt weiter eine hochpersonalisierte, hochemotionalisierte Debatte. Es wird nach wie vor weniger um Inhalte gehen, sondern um einzelne Personen, um einzelne Kulturkämpfe. Und deswegen ist das Rennen auch noch offen. Ich kenne Leute in der Kampagne, die sagen, eigentlich müssen wir Demokraten gar nichts mehr machen. Lass den Trump einfach nur das Scheinwerferlicht. Das wird genug Leute von uns an die Wahlurne treiben. Das ist nicht alleine ausreichend, das ist mir auch klar, aber das findet eben auch statt. Insofern ist jetzt durch ein Bild und durch diesen Angriff der Drops noch nicht gelutscht. Ja, wenn wir einen normalen, nicht populistischen Wahlkampf hätten, dann vielleicht. Aber haben die beiden Lager immer noch.
Aber ich höre, da wird schon stark geatmet an anderer Stelle, ja, wenn man reingehen möchte.
Also ich würde dem beipflichten, es geht doch nicht darum, die Wähler zu überzeugen aus den jeweiligen Lagern. Ich glaube, die sind komplett entschieden. Es geht eben um diese Wähler der Mitte, die Unabhängigen und natürlich auch die Wähler, die Nikki Haley gewählt haben. Und die werden sich alle überlegen, will ich einen offensichtlich starken Trump? Aber bei Trump geht's ja nur auf und ab. Da kriegt man alles geboten. Von verlorenen Zivilklagen, von verlorenen Strafrechtsprozessen, von Mordkomplotten, von Verschwörungstheorien. Also wer Trump bekommt, bekommt Entertainment. Und das wollen viele nicht. Die wollen Solidität haben und sagen sich, bei Biden weiß ich, was ich bekomme. Bei Trump weiß ich es eben nicht. Und das wird ganz, wie zu Recht eben gesagt wurde, bis zum Schluss der Fall sein. Also diese wenigen Staaten, diese wenigen Stimmen, das ist keinesfalls ausgemachte Sache. Das wirkt auf einige Leute, diese ganze Entwicklung jetzt, ziemlich abstoßend.
Herr Freund, ich bleib noch mal da. Weil Sie es gerade gesagt haben, innerhalb der Republikaner gibt es ja wirtschaftsliberale, konservative Traditionalisten. Dazu würden Sie sich zählen. Und es gibt die Make America Great-Anhänger, die Trumpisten. Und die beiden Lager haben ja durchaus ihre Streitigkeiten. Stehen die denn jetzt geeint hinter Trump nach diesem Attentat? Man will ja jetzt gerade absolute Geschlossenheit demonstrieren.
Also nach außen hin macht es den Anschein, definitiv. Aber davon ist der Wähler ja nicht der gleichen Meinung. Mhm. Also es wird ja einige Wähler geben, die sich sagen, also Moment mal, ich bin wertkonservativ, aber diesen, ich sag's jetzt mal salopp, diesen Zirkus mache ich nicht mit. Ja, und dann wähle ich nicht. Ich kenne eine ganze Reihe, logischerweise hier in Deutschland, Geschäftsleute, Army, andere Amerikaner, grundüberzeugte Republikaner, die aber nicht zwingend, die möglicherweise in ihrem District und auch wenn Senatswahl ist, dort republikanisch wählen, aber nicht zwingenderweise dann Donald Trump. Also da gibt es ein sehr, sehr vielschichtiges Bild und die Wählergruppen sind eben heterogen. Und man versucht natürlich jetzt mit dieser Polarisierung die eigenen Wähler zu mobilisieren und das ist die Strategie Trump. Er hat gezeigt, 2016, ich muss keine Brücken bauen für die Unentschlossenen. Es langt vollkommen aus, es reicht aus, wenn ich meine eigenen Wähler mobilisiere. Die Frage ist, gelingt ihm das ein zweites Mal?
Also Sie würden sagen, die sind noch nicht so geeint hinter
2020
Ihnen.
Ist ihm das nicht gelungen, ganz recht.
Frau Simon, jetzt wurde ja auch schon gesagt, ich bringe das noch mal rein, Trump hat ja das Attentat erstmal ausgenutzt, um dieses Bild zu generieren. Ich kämpfe, ich stehe hier, instinktiv. Jetzt hat er aber natürlich dann danach auch gesagt, er wolle das Land zusammenbringen. Er hat ja auch gesagt, er hätte seine Rede für morgen umgeschrieben. Ist das denn tatsächlich aus Ihrer Beobachtung heraus glaubwürdig oder ist das jetzt nur für die unentschiedenen Wähler halt noch?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das durchhält. Aber es ist natürlich, es kam vorhin ja schon mal vor, es ist natürlich eine ideale Gelegenheit, nach dem Attentat, er hat die Aufmerksamkeit. Und dann natürlich mit dem Wissen, dass Joe Biden 2020 genau damit angetreten ist und das leider in den 3,5 Jahren nicht geschafft hat, dass er jetzt auf jeden Fall verbal versucht, diese Leute, von denen wir alle reden, nämlich die Unentschiedenen und diejenigen, die nicht wissen, ob sie zur Wahl überhaupt gehen, zu erreichen. Und das ist ein Versuch, aber es würde mich sehr wundern, wenn nicht irgendwann bei Donald Trump durchkommt. Er hatte ja auch hier auf dem Parteitag die Losung ausgegeben, dass die Redner ein bisschen runternehmen in der Tonlage. Das hat am ersten Tag ganz gut geklappt. Es gibt da einen, den stellvertretenden Gouverneur von North Carolina, der wirklich immer sehr draufhaut, der dann stattdessen von seiner schwierigen Kindheit erzählte. Aber gestern zum Beispiel ging es um Migration über die Südgrenze und viele andere Themen. Und Senator Ted Cruz aus Texas, der hat eine absolut scharfe Rede gehalten, die genau in diesem zuspitzenden, polarisierenden Ton war. Insofern, ich würde da jetzt nicht viel für geben, dass da ein neuer Ton einzieht bei Trump und seinen Leuten.
Herr Van Aller, kann Trump, können die Republikaner moderat?
Ja, wir haben es zumindest bisher noch nicht gesehen. Ich meine, sämtliche Aussagen, und ich glaube, wir haben die alle schon die letzten seit 2015, seit dem Wahlkampf, alle hoch und runter gehört, dass das extreme Aussagen sind. Ich will nur noch einmal kurz den Fokus auf das lenken, was ist, wenn ich mir die Swing States anschaue. Und nochmal, das eine ist natürlich irgendwie
also die umkämpften
Gefühl,
Staaten, wo nicht klar ist, ob sie Republikaner oder Demokraten wählen.
Es gibt im Endeffekt... danke, dass Sie es nochmal erläutern. Es gibt im Endeffekt 6 Bundesstaaten, die wirklich relevant sind. Das ist Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Das ist der sogenannte Rust Belt, also im mittleren Westen, dort, wo das produzierende Gewerbe ist. Und dann gibt es Arizona, Nevada und Georgia. Das sind die Südstaaten, im Endeffekt der Sun Belt, wie man ihn auch nennt. Also wenn ich die Bundesstaaten durchgehe, dann ist Arizona, Nevada, Georgia ist Trump durchschnittlich mit 5 Punkten vorne. Und oben im Rust Belt ist er mit etwa 1,5 Punkten durchschnittlich vorne. Er hat in diesem kompletten Wahlkampf geführt. Joe Biden hat 2020 im kompletten Wahlkampf geführt. Ich will nur sagen, die Arithmetik spricht aufgrund dessen, dass dieses Rennen doch so stabil ist bisher und Donald Trump weitestgehend vorne war. Und unter dem Gesichtspunkt, dass beide oder zumindest alle Wähler eigentlich beide Kandidaten komplett kennen. Hier gibt es eigentlich keine Überraschungen mehr. Jeder weiß, wer Donald Trump ist. Das ist alles mittlerweile mit eingepreist. Jeder kennt die Aussagen von Donald Trump. Jeder weiß, der ist nicht moderat. Jeder weiß, der ist natürlich zugespitzt, aber das ist mittlerweile gekauft. So, und jetzt frage ich mich noch einmal, an welcher Stelle will Joe Biden attackieren? Wir haben eben gerade schon gesagt, es ist kein inhaltlicher Wahlkampf. Es geht um Personen. Und jetzt die Frage, Joe Biden nur die eigene Basis mobilisieren, wird nicht reichen. Das ist ein Trugschluss. Das hat vielleicht 2008 und 2012 im Obama-Wahlkampf funktioniert, zu sagen, wir müssen nur die Jungen, die Schwarzen mobilisieren, um damit dann eben über unser Vote Goal, also über unser Stimmziel zu kommen. Aber Joe Biden muss wirklich auch Minds changen. Er muss wirklich auch Leute überzeugen, für sich zu wählen. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle.
Nee, lassen Sie uns da bleiben, weil Sie sagen, ich weiß nicht, an welcher Stelle. Ich frage trotzdem nochmal, welchen Angriffspunkt haben denn die Demokraten noch, wenn Trump jetzt Opfer und Held zugleich ist?
Nee, sie können natürlich J.D. Vance angreifen und können natürlich sagen, dass es ein Extremist ist in vielerlei Hinsicht, was Abtreibung betrifft, was natürlich auch die Position bezüglich Europa geht, dass es ein Isolationist ist. All das sind Punkte, die man durchaus machen kann. Man kann natürlich auch das quasi Parteiprogramm, das die Heritage Foundation, ein sehr konservativer Think Tank, hier veröffentlicht hat, auch wenn sich Donald Trump davon distanziert hat, gesagt hat, damit habe ich nichts zu tun. Das sind seine Leute, die das im Endeffekt geschrieben haben oder zumindest mitgeschrieben haben, wo auf knapp 1000 Seiten sehr, sehr radikale Positionen für uns als Europäer sowieso, aber auch für viele Amerikaner mit drinstehen. Zum Beispiel wird dort von Massendeportationen gesprochen oder es wird auch davon gesprochen, dass eben die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern komplett zurückgetreten werden sollen, also dass in Gewerkschaften sich organisieren so nicht mehr möglich sein wird. Da sind viele Aspekte da drin, wo man wirklich inhaltlich angreifen kann. Aber nochmal, es fehlt der Sauerstoff, um mit diesem Argument auch irgendwo ein Feuer zu entfachen. Im Endeffekt ist es, glaube ich, das, was ich zu Beginn gesagt habe. Viele Amerikaner sind unzufrieden im Status quo. Es gibt eine Umfrage, wo gefragt wird, seid ihr zufrieden mit der Richtung, in die unser Land geht? Und da sagt der Großteil, nein, sind wir nicht. Insofern, es ist ein Referendum über Joe Biden. Und bis Joe Biden das wenden kann, wird natürlich Trump auch vorne bleiben. Das heißt, die eigentliche Frage ist, schafft es die Demokratische Partei bis Montag oder irgendwann Ende nächster Woche, Joe Biden davon zu überzeugen, dass er nicht mehr gewinnen kann und er dann eben auch gesichtswahrend nochmal aussteigt?
Auf den Punkt kommen wir gleich, aber ich wollte gerne nochmal Frau Simon reinholen, weil Sie haben schon ziemlich laut geatmet dazwischen, das habe ich sehr stark gemerkt, okay. Frau Simon. Und zwar, ich bleibe aber nochmal bei dem, was Herr Van der Leyen gerade ausgeführt hat. Er hat nämlich gerade gesagt, man könnte sozusagen noch attackieren als Demokraten, weil ja in dem Programm der Republikaner doch sehr viele Punkte sind, die recht radikal oder schonungslos sind, hat er ja gerade ausgeführt. Aber es ist ja trotzdem eine wahnsinnige Aufgabe, weil man muss irgendwie den richtigen Ton treffen, Gewalt verurteilen, aufgrund des Attentats gerade. Und man muss aber auch die problematischen Seiten von Trumps politischem Programm klar benennen. Aber wie schafft man das? Auf der einen Seite sagen Versöhnung, Gewalt verurteilen und auf der anderen Seite sozusagen die problematischen Teile des Programms der Republikaner thematisieren. Wie schafft man das, Frau Simon? Sie als langjährige Beobachterin.
Ich bin nicht sicher, dass das bis jetzt in irgendeiner Form gelungen ist. Der Präsident hat es ja zuletzt bei einem Interview versucht, diesen schmalen Grat zu gehen. Und ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen wie Herr Van der Laar. Die meisten Wähler, auch diejenigen, die absolut nicht Trump-Fans sind, haben es eingepreist irgendwo, dass er nicht ein ganz normaler konservativer Politiker ist, haben viele Dinge, die wir absolut inakzeptabel finden in Europa, eingepreist. Denn man muss noch mal sagen, hier auch auf diesem Parteitag, es sagt einem wirklich praktisch jeder Delegierte, mit dem ich gesprochen habe, hält die Wahl 2020 jedenfalls vor dem Mikrofon für gefälscht. Wir wissen, dass es jetzt schon Vorbereitungen gibt. Es gibt Vorbereitungen in den Wahlbezirken. Es sind Wahlbeamte so gewählt worden, die bereit sind, auch das Ergebnis dieser Wahl anzufechten, wenn es denn nicht Donald Trump gibt. Das sind so Ausgangsbedingungen, die sind da. Aber viele Leute, wie gesagt, haben das irgendwie nach hinten geschoben in ihrer Entscheidung, wen sie dann wählen. Und deswegen bin ich nicht sicher, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Programm von Project 2025, diesen knapp 1000 Seiten unter der Ägide der Heritage Foundation, dass damit die Demokraten noch irgendeinen Wähler überzeugen können.
Wer atmet da laut? Wer war das?
Der Ralf Freund. Ich würde auch ganz gern was dazu sagen.
Gerne, Herr Freund.
Und zwar, ich sehe es nicht so als Plebiszit über die vergangenen 4 Jahre und geht es nicht besser, wir brauchen einen Wechsel. Der Wähler bedankt sich für eine gute Regierungsarbeit nicht an der Wahlurne. Und der Wähler bestraft auch nicht an der Wahlurne. Der schaut nicht nach hinten, der schaut nach vorne. Der sagt, mit wem fahre ich die nächsten 4 Jahre besser? Und man soll das nicht unterschätzen, dass eine Menge unentschiedener Wähler sagen, das ist mir alles zu volatil, das ist mir alles zu unsicher, das ist mir alles zu ungewiss. Nur die Person und nur Stärke und Patriotismus, das langt mir nicht. Also ich glaube,
dass die Wahlbeteiligung... Um einfach hier ein bisschen Dissens mit reinzubringen, würde ich hier einfach kurz reinspringen und sagen, aber genau das ist 2020 passiert.
Herr Van der Laar war das,
2020, genau. Herr Van der Laar ist es. 2020 hat niemand für Joe Biden gewählt. 2020 war ein Referendum über Donald Trump. Das war eine Wahl, wo Donald Trump gefeuert wurde. Und genau dasselbe, glaube ich, läuft zumindest Joe Biden aktuell Gefahr, dass ihm das genauso widerfährt.
Das ist die Stimmung, ja. So nehme ich das auch wahr.
Ja, in Milwaukee. Aber ich frage mich, ob es
Nein. Entschuldigung, ich war die ganze
Swing
letzte
State,
Woche
den ich
in Wisconsin
und in
unterwegs.
Ja gut, kann ja sein, Wisconsin, klar.
Und ein Thema, worüber wir noch gar nicht geschrieben haben, ist, dass ganz viele normale Amerikaner, gerade auch in diesen Swing States, gerade auch im Rust Belt oder im Süden, gerade im Süden sind die Preise irre in die Höhe gegangen durch die Inflation. Und das über die Runden kommen, ist für ganz viele Amerikaner ein echtes Thema bei dieser Wahl. Und für diejenigen, die genug haben, um über die Runden zu kommen, ist es ein Thema, dass sie nicht mehr in Urlaub fahren können, wie sie das, und sie vergleichen es immer mit 2019. Jetzt kann man sagen, das ist ja total unfair.
Und für genau diese Wählerschaft,
dazwischen, ne?
Wird genau diese Wählerschaft, Frau Simon, würde ja dann eher die Republikaner stehen.
In genauso einer Stimmung, wie der Herr Van der Laar es gerade beschrieben hat, nämlich ist jetzt eine Abrechnung mit dieser Regierung. Ich will zwar nicht unbedingt Trump, aber das will ich nicht mehr.
Ich will noch mal einen anderen Punkt reinbringen, bevor wir noch mal uns genauer die Demokraten anschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch mal über politische Gewalt sprechen, die logischerweise durchaus öfter in den USA vorgekommen hat. Wir wissen, dass es gab auch vorher schon Attentate. Und vor dieser politischen Gewalt haben ja bislang eigentlich vor allem die Demokraten gewarnt. Sie hatten ja auch Gründe, als etwa Anhänger Trumps am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten. Das ist der Fall, den wir vor allem kennen. Da wurden Mandatsträger bedroht. Aber jetzt sagten prominente Republikaner, dass Bidens scharfe Rhetorik gegen Trump Schuld an Trumps versuchter Ermordung sei. Die Frage ist, wer hat jetzt die Deutungshoheit in Sachen politischer Gewalt?
Wenn ich vielleicht da einmal noch den Punkt, den wir vorher hatten und diese Frage miteinander verbinden darf.
Mal sehen. Gerne.
Ich war im April in Arizona und war dort in der County-Verwaltung, die am Ende in Mariposa County, die am Ende da die Stimmen auszählen werden, und habe mit den verantwortlichen Recorder, heißt der County Recorder, gesprochen. Das sind Wahlbeamte, der letztes Mal auch verantwortlich war. Das war die Situation, wo draußen vor dem Gebäude, wo ausgezählt wurde, geschossen wurde. Nicht aufeinander geschossen wurde, in die Luft geschossen wurde, aber in Arizona hat man das verfassungsmäßige Recht, seine Waffen offen zu tragen. Und da war die Stimmung, so wie wir euch sagen, schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Und die Menschen, die da in der Verwaltung sitzen und das entscheiden, die gewählt wurden, ja, das sind vornehmlich, das ist Arizona, das ist Phoenix, das ist ein konservativer Staat, das sind Republikaner. Das sind Republikaner, die jetzt organisieren müssen, das Sheriff Department fast wie eine Armee ausrüsten müssen, um sicher zu sein, dass der Laden nicht gestürmt wird im November bei der Wahl. Und die organisieren das auch entsprechend. Also das ist schon fast ein militärisches Vorgehen, um das Gebäude zu sichern, um die Wahl zu sichern. Und das sind vorwiegend mindestens 2/3, wenn nicht mehr in der Verwaltung, sind gewählte Republikaner. Und wenn man mit denen spricht, sagen die, wir sind konservative Menschen, wir sind gegen das Recht Abtreibung, wir sind pro-life, wir sind für einen kleineren Staat, aber wir wollen keinen Trump. Der ist uns viel zu erratisch. Wir bringen unseren Kindern bei, nicht zu lügen, und das geht so weit. Diese Menschen werden darüber entscheiden, wer Präsident wird. Es wird die Frage sein, ob die dem das abnehmen. Und ich weiß von vielen, die beim letzten Mal unter dem Eindruck, na, so schlimm kann es nicht werden, sowohl bei den Demokraten oder auf der demokratischen Seite nicht zur Wahl gegangen sind, weil ja Trump es sowieso nicht werden kann. Wir erinnern uns an diese Aussagen vor der letzten Wahl, dass man es nicht für möglich gehalten hat, dass Trump gewinnt. Und auf der republikanischen Seite, die treu republikanischen Kandidaten gewählt haben, in der Erwartung, naja, so schlimm kann der nicht sein. Es ist eben Republikaner. So, und wir haben jetzt diese Erfahrungen, sind jetzt gesammelt worden mit diesem Präsidenten. Und das kann noch zu großen, Verwerfungen, aber zu den kleinen Verwerfungen, die nötig sind, um das Ergebnis dann doch am Ende zu drehen. gehen. Ich warne vor diesem Fatalismus, dieses Bildes von Samstag letzter Woche, dass das jetzt sozusagen ein Automatismus sei. Die Menschen hier haben ein ganz klares Bild von den beiden Kandidaten. Und eigentlich sind beide nicht so toll. Und wir wünschen uns ein anderes Land, wir wünschen uns weniger Inflation und jüngere Kandidierende. Aber am Ende werden die eine Entscheidung treffen, zwischen wahrscheinlich zwei Negativauswahlen. Und deswegen, zusammen mit dem Wahlrecht, ist das noch gar nicht gelaufen.
Ich hätte
und
mal
ein... Und für die Gewalt in diesem Land, das wissen alle, die nicht, ich sage mal, zu den Leuten, die jetzt hier auf dem Parteitag sind, ja, die sind natürlich ganz eindeutig gepolt. Aber im Großen und Ganzen wissen schon alle, dass eine mögliche Gewalt, eine politische Gewalt von der politischen Rechten ausgeht, von der politischen,
Wahlen
angezweifelt
haben. Der Punkt ist gemacht, genau. Herr Freund, Sie wollen
reingehen. Ja, genau. Ich habe mal eine ergänzende Frage selbst dazu, zu Ihrer Aussage. Es war ja in der Vergangenheit so gewesen, dass die sogenannten Double-Haters, also solche Wähler, die beide nicht ausstehen können, aber die hat in der Vergangenheit bei Trump gegen Clinton eher Trump gewählt und bei der letzten Wahl Trump gegen Biden eher Biden gewählt. Sie sprachen ja diese Situation gerade an. Wie ist denn im Augenblick Ihre Einschätzung, da Sie ja vor Ort sind? Werden diese Double-Haters mehr demokratisch wählen oder mehr republikanisch?
Vielleicht an Frau Simon, die ja schon logischerweise länger dort vor Ort ist und das beobachtet.
Ganz im Ernst, das ist eine Glaskugel. Ich finde es gut, dass Herr Acquardi Stephen Richer erwähnt hat, diesen tapferen Mann da in Maricopa County, der wirklich versucht, da Recht aufrechtzuhalten und bei der Gelegenheit eine kleine Lanze mal für die Republikaner, die das noch tun. Es sind wenige, die trifft man bei diesen Treffen der Never Trumper, wie auch den Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, der dasselbe getan hat schon vor 3 Jahren und der es wahrscheinlich auch wieder tun würde, Donald Trump nicht das tun, was Donald Trump will. Aber zu der Frage, wohin jetzt die Double Haters gehen, ich kann da keine belastbare Antwort liefern. Mhm.
Ich würde an der Stelle gerne.
Wir können hier einmal kurz reinkrätschen.
Ich würde auch gerne Breaking News.
Ja. Es kommt gerade die Meldung, dass Adam Schiff sagt, ein sehr prominenter Demokrat aus dem Repräsentantenhaus Kalifornien, ein Abgeordneter, der, glaube ich, durchaus auch einiges in der Demokratischen Partei zu sagen hat. New York Times berichtet, Adam Schiff fordert Joe Biden aktiv auf, einmal mehr aus dem Rennen rauszugehen. Insofern, ich glaube, das zeigt einfach mehr, die Stimmung kocht. Und ich glaube, es ist auch einfach eine Sorge um den eigenen Jobverlust.
Herr Fanner, dann lassen Sie uns da bleiben. Das ist die perfekte Überleitung, weil ich auch gerade rübergehen wollte, nämlich zu fragen, ist es denn realistisch? Wird denn Joe Biden noch jemand zulassen, dass jemand anders bei den Demokraten aufgestellt wird, wenn das ihm jetzt schon so viele Leute raten?
Ich glaube, Joe Biden war der absolute Gewinner von dieser Woche. Insofern, dass eben dieses Attentat stattgefunden hat. Ich weiß, wie krude sich das anhört, aber das hat ihm zumindest einmal kurz eine Pause gegeben, um durchzuatmen, weil klar war, in den ersten Tagen wird es keine aktive Forderung geben. Aber ich meine, in weiten Kreisen, wie gesagt, fordern es Leute. Viele Leute, die mit mir damals in der Obama-Kampagne gearbeitet haben, fordern es. Ich weiß, dass einige Leute in der Biden-Kampagne selber wirklich die Schnauze voll haben und sagen, ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch irgendwo mobilisieren soll. Das heißt, er muss es selber aus eigenen Stücken machen und seine Frau, die natürlich am allerengsten dran ist, ich glaube, die muss anhand von Umfragen überzeugt werden, dass klar wird, Joe Biden kann nicht mehr gewinnen. Wenn die diese Umfragen sehen, ich glaube, dann kann der Rückzug eingeläutet werden.
Und wer könnte es dann sein?
Ich weiß nicht, ob die Umfragen ausreichen.
Frau Simon, wer wäre
am... Ja, ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, es kann nur Kamala werden. Und dann kommt immer das Argument von dem Biden-Harris Fund, dass eben das Geld, die Millionen aus diesem Fund nur daher kommen. Ich bin da nicht sicher. Wenn die Partei sich auf jemand anders einigen würde, ob das jetzt Gretchen Whitmer ist mit jemandem anders dabei wie Josh Shapiro, dem Gouverneur von Pennsylvania, dann bin ich sicher, dass dann auch das Geld da wäre. Tatsache ist, die letzten Umfragen zeigen, alle Kandidaten würden besser abschneiden als Joe Biden. Und das muss dann die Demokratische Partei entscheiden, ob sie willens ist, eine Vizepräsidentin nicht zum Präsidentschaftskandidatin zu machen, eine schwarze Vizepräsidentin, die erste Frau. Das ist eine schwierige Frage für die Partei, aber im Augenblick ist vieles offen und da werden natürlich auch ganz andere Namen genannt, wie Senator Mark Kelly aus Arizona. vielen Amerikanern bekannt, weil er ein Astronaut war, moderater Senator und viele andere Namen. Aber was dann realistisch ist, was dann was wird, ist eine andere Frage.
Ja, dann vielleicht nochmal der Punkt an, ja, an, Entschuldigung, einmal ganz kurz an Sie alle vier tatsächlich. Mhm. Wirklich die Frage, Sie dürfen auch nur mit Ja oder Nein beantworten. Wird Biden tatsächlich weichen? Was schätzen Sie? Mit Ja oder Nein bitte? Frau Simon?
Ich glaube nein. Aber stellen Sie sich vor, er würde weichen, dann heißt es doch, er ist nicht fit for office. Dann müsste er jetzt zurücktreten. Er ist dann ja auch jetzt schon zu alt. Die Kaskade muss man doch einmal zu Ende denken. Es würde doch eine unmittelbare Staatsregierungskrise auslösen, wenn er sagt, er würde jetzt nicht mehr antreten. Das müsste doch, würde doch sofort die Frage im Raum stehen, warum ist er jetzt Commander in Chief? Das ist ein so großer Berg, der dann zu bewältigen wäre. Das ist sehr, sehr schwierig.
Ja. Also ich schließe mich dem an, ich halte es für absolut ausgeschlossen. Das ist wie eben beschrieben, wie ein Öltanker, den kriegen Sie nicht mehr gestoppt rechtzeitig. Also da ist viel zu viel dahinter an Organisation, an Geld, an Wahlkampfteam, das ist absolut, ich halte es für unrealistisch. Okay. Also technisch wäre es möglich, denn der Nominierungsparteitag wäre das letzte Sprungbrett zum Absprung. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Dann bringe ich jetzt nochmal
vor an, weil die Nominierung vorgezogen werden wird.
Ja, die Nominierung kann auch noch vorgezogen werden, beziehungsweise soll schon vorgezogen werden. Soweit waren wir auch schon.
Aber das, genau, also das Argument mit Geld und auch Wahlkampf ist aus meiner Sicht keins. Warum? Wir machen nicht mehr Wahlkampf irgendwie in den 1990er Jahren, wo wir irgendwie Plakate drucken müssen, also jetzt mit Ausnahme von dem, was wir in Deutschland machen, aber in den USA läuft der Wahlkampf digital ab. Das wird ein mediales Feuer werden. Die Demokraten könnten es wahnsinnig gut inszenieren. Ich stelle mir nur vor, der Republikanische Parteitag ist am Donnerstag vorbei. Gehen einen Freitag rein, Joe Biden sagt, ich gehe raus. Am Samstag fängt die Demokratische Partei an, die Regeln zu verkünden, wie dann eben der Prozess eines neuen bestimmten Kandidats oder Kandidatin eben auch aussieht. Am Montag werfen die ersten Leute ihren Hut in den Ring. Ich meine, das wäre im Endeffekt Celebrity Apprentice. Also so, wie es Donald Trump im Endeffekt macht. Deutschland sucht den Superstar, nur die Demokratische Partei sucht ihre Nachfolger.
Also ich höre raus, das würden Sie nach wie vor raten, Herr Van der Laar.
Da könnte man ein gigantisches Spektakel machen. Natürlich würde ich das raten.
Das würden Sie raten.
Das wäre der eine Moment, wie man irgendwie die Aufmerksamkeit an sich zurückbinden könnte.
Okay, spannend an dieser Stelle.
Und die Geldgeber würden Schlange stehen, bin ich sicher.
Uns nach der Wahl wieder.
Ja, spannend an dieser Stelle.
Ist eine andere Frage, ja, aber die Möglichkeit
genau
ist
das.
Doch.
Okay, also Sie würden es raten, aber wir hören das, wenn Sie sagen wahrscheinlich. Ich will noch einen Punkt reinbringen, der natürlich uns auch vor allem hier in Europa und in Deutschland interessiert. Und laut Kommentatoren ist ja die Berufung von Vance als jüngerer Partner, als künftiger Vizepräsident neben einem möglichen künftigen Trump. Wenn Vance kommt, das ist sozusagen eine letzte Warnung an die Europäer, endlich ihre Verteidigung ernst zu nehmen. Denn er ist ja einer der härtesten Kritiker der Unterstützung der Ukraine. Er hat auch gegen die milliardenschwere Unterstützung für die Ukraine gestimmt. Was folgt jetzt daraus für Deutschland und Europa? Das ist eine große Frage. Herr Hagverdi, fangen wir bei Ihnen an.
Na, den Weg weiter fortsetzen, aber wahrscheinlich mit einem höheren Tempo. Also wir haben eher zwei Lektionen gehabt.
Das klingt abstrakt.
Die eine ist natürlich die erste Wahl Trumps und die zweite ist der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Wenn wir jetzt nur Sicherheitspolitik reden und wir sind dann natürlich auf einem riesigen Weg, haben wir uns aufgemacht mit dem Sondervermögen Bundeswehr, mit der Allgemeinstimmung in der deutschen Bevölkerung. Ja. Wer hätte sich das vorstellen können vor 3 oder 4 Jahren, dass ein Bundeskanzler eine Waffenfabrik geöffnet hat, den Spatenstich macht und das Land darüber jubelt. Also wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber der Druck im Kessel wäre natürlich viel größer, sich noch weiter zu engagieren. Die NATO-Mitglieder Europas unterstützen die Ukraine mehr als die USA zu diesem Zeitpunkt. Nein, aber wir müssten uns dann richtig strecken. Es wäre eine Druckbetankung. Es wäre für die Europäische Union der größte Impuls zur weiteren Integration, den wir in Jahrzehnten hatten, wenn Trump wiedergewählt würde. Ich glaube an Europa. Ich glaube an die Dynamik in Europa. Aber trotzdem müssten wir uns dann sehr, sehr, sehr anstrengen.
Herr Freund, ist es bereits ausgemacht, dass bei einem künftigen Präsidenten Trump und einem Vize Vance Amerika weniger für den Schutz Europas tun wird? Ist das gesetzt?
Das wird wohl so sein, aber ich halte den Einfluss von Vance auf Trump relativ begrenzt. Ich glaube, er hat sich jemanden geholt, der hochloyal ist, der keine große politische Erfahrung hat. Mike Pence hatte ja politische Erfahrung und war da deutlich erfahrener Politiker als er selbst. Und er will sowas, was er mit Pence erlebt hat, will er nicht nochmal erleben. Das hat er mehrfach gesagt. war ja bitterböse enttäuscht. Also Vance bringt Trump nicht von seinem Weg ab. Trump hat seine Vorstellung, die kennen wir allesamt. Vance hat keinen Einfluss drauf und wenn Trump kommt, wird er natürlich seine Agenda versuchen durchzuziehen. Da muss der Senat mitspielen, das war nicht immer der Fall gewesen in der Vergangenheit. Es wird also sehr spannend sein, auch zu beobachten, wie die Kongress- und die Senatswahlen ausgehen werden, aus denen wir hier in Deutschland traditionell wenig Augenmerk schenken. Aber das wird ganz wichtig sein, ob er durchregieren kann letztendlich oder eben nicht.
Und wer garantiert?
Ich lese es noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass J.D. Vance im Endeffekt der Architekt der Botschaft Trumps sein kann. Und hier wird auch oftmals gesagt, dass J.D. Vance die Botschaft von Trump, diese America First, die Botschaft des Isolationismus im Endeffekt, deutlich besser artikulieren kann als Trump selber. Trump ist natürlich auch irgendwann, geht die Ära von Trump zu Ende. Und ich glaube, dann ist natürlich auch die Frage, wer kann dieses Erbe antreten und vor allem dieses MAGA-Movement auch noch über die nächsten Jahrzehnte weiter eben treiben. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Trump eben auch J.D. Vance ausgesucht hat. Natürlich hilft er ihm auch im Mittleren Westen und in Bundesstaaten wie Pennsylvania. Aber ich glaube, es ist noch mehr als das. Diese Erzählung, die in Hillbilly Elegy, diesem Buch von J.D. Vance, das ein absoluter Kassenschlager gewesen ist, diese Erzählung weiterzutreiben, sich im Endeffekt zu verabschieden von der Republikanischen Partei, von John McCain, Ronald Reagan, George W. Bush, na, das ist, glaube ich, der Kern vom Kern. Insofern, der Fokus ist ganz klar auf America First
und sich von, der traditionellen konservativen Politik eher zu verabschieden.
Und richtig. Mit Blick auf Europa, muss ich sagen, habe ich vielleicht auch wegen meiner Zeit in Brüssel noch eine ganz andere Sorge. Es geht nicht nur um das Wirtschaftliche und Finanzielle. Wenn sich Amerika abwendet, wenn sollte Donald Trump gewählt werden, dann wird das Europa unter Wahnsinnsdruck setzen. Und so wie Donald Trump immer agiert hat, wird er versuchen, mit einzelnen Ländern zu dealen, seinen Vorteil immer ausnutzend. Und der Spaltpilz, wir sehen das ja jetzt schon mit Viktor Orban und Ungarn, der Spaltpilz ist immer potenziell da in der Europäischen Union. Und das wird sich, Gott weiß wie, vervielfachen, wenn Donald Trump eben in das Weiße Haus wieder zurückkehrt. Und da habe ich doch beim Zustand im Augenblick der Europäischen Union so einige Sorgen. Auf der anderen Seite, immer wenn eine Herausforderung da war, hat die Europäische Union auch einen Weg gefunden, darauf zu antworten.
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch sagen, ich habe gestern mit Senatorin Katie Britt gesprochen. Die hat ganz klar gesagt, die NATO steht überhaupt nicht in Frage. Also da war sie sich sehr, sehr sicher.
Ein Punkt, aber trotzdem, Herr Hagverdi, ich gebe es noch mal einmal an Sie weiter. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit, Herr Hagverdi. Wie muss sich jetzt Deutschland, die deutsche Politik darauf vorbereiten, wenn sozusagen Trump gewählt wird und eben die USA nun mal so ein wichtiger Partner für Deutschland sind? Sind wir genug vorbereitet?
Genug ist, das ist eine schwierige Frage, ja. Sind wir ausreichend vorbereitet oder nicht, aber es läuft ja schon seit Jahren, ja. Seit Jahren läuft, dass wir uns vernetzen, nicht nur in Washington, sondern in einzelnen Bundesstaaten. Wir rüsten unsere Bundeswehr aus, wir schaffen eine, wir laden zu G7-Gipfeln, laden wir Ländern des globalen Südens ein. Das sind ja auch alles Reaktionen darauf, unter anderem. So, das heißt, ja, wir bereiten uns vor, ob wir genug vorbereitet sind, das ist schwierig, beim mächtigsten Land der Welt und einem potenziell erratischen Präsidenten, von dem wir nicht wissen, was er heute Nachmittag entscheidet. Insofern wird das immer eine offene Frage bleiben. Aber wir sind natürlich schon viel, viel besser vorbereitet als beim ersten Term.
Und damit leite ich leider schon die Schlussrunde ein an alle. Sie haben einmal noch mal kurz die Möglichkeit, aber Sie haben wirklich nur einen Satz. Ihre Prognose, wie lautet denn Ihre Schlagzeile am 6. November 2024, also einen Tag nach der Präsidentschaftswahl? Frau Simon, Ihre Schlagzeile, wie würde die lauten am 6. November? Jetzt wird überlegt.
Es wird weiter ausgezählt.
Okay, dann sage ich am 7. November. Herr Hagverdi, Ihre Schlagzeile.
Ich lag falsch bei der Nominierung Präsident Trumps als republikanischer Kandidat. Ich lag falsch, als es darum ging, ob er Präsident wird. Ich lag falsch bei der Brexit-Entscheidung. Ich lag bei all diesen Entscheidungen falsch. Also, ich muss jetzt einfach mal Recht haben in diesen. Also mathematisch gesehen bin ich jetzt dran, Recht zu haben. Deswegen wird Joe Biden wieder gewählt.
Herr van der Laan, wir haben nur noch 30 Sekunden. Ein Satz, wirklich.
Ja, der nächste Präsident muss dieses Land zusammenführen.
Und Herr Freund?
Also ich kann mir vorstellen, Biden gewinnt. Die Republikaner werden es anfechten oder zumindest bezweifeln.
Sie hören die Musik. Vielen Dank für diese angeregte Runde mit Julius van der Laan, dem SPD-Politiker Metin Hagverdi, dem Ralf-Freund von Republicans Abroad Germany und der USA-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Maria Grunwald sagt Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut.